Vorsicht, Radio.
Herr Dr. Schmachtenberg, in der Behindertenpolitik hatten wir zuletzt den fortschrittlichsten Koalitionsvertrag. Versprochen wurde deutlich mehr Barrierefreiheit und Nichtdiskriminierung im Alltag. Dazu sollten insbesondere das Behindertengleichstellungsgesetz, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz weiterentwickelt werden. Passiert ist nichts von alledem. Warum war es denn so schwierig, die inklusionspolitischen Vorhaben umzusetzen?
Diese Koalition ist wirklich mit viel Ehrgeiz angetreten, als eine Koalition von Parteien, die sehr unterschiedlich sind, aber dachten, einen gemeinsamen Kern gefunden zu haben, gerade in solchen Themen wie Inklusion oder auch Umgang mit Minderheiten, siehe ja auch im Familienrecht und ähnlichen Feldern. Daher dieser ehrgeizige Koalitionsvertrag, der diese Ambitionen dann ausdrückte, auch diesen Enthusiasmus. Und das erste Jahr sind wir noch relativ gut vorangekommen. Aber spätestens im zweiten Jahr setzten hier sehr, sehr reibungsvolle Prozesse ein, die nicht mehr viel, das muss ich zugestehen, vorangebracht haben auf der gesetzgeberischen Ebene. Auf der untergesetzlichen Ebene, also jenseits dessen, was man als Gesetzgeber hier beschließt, denke ich, haben wir einiges vorangebracht. Ich denke insbesondere an die Bundesinitiative für Barrierefreiheit. Auch in der Umsetzung der vorhandenen Gesetze kommt man voran, aber es beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben zwei große Gesetzgebungsvorhaben, die Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes mit der Erweiterung der angemessenen Vorkehrungen auf den privaten Bereich, also den gesamten Handel, Geschäfte, Handwerk, Dienstleistungen, das ist ein großes Ding. Komplett ausgearbeitet, stecken derzeit in den Ressortabstimmungen, aber das wird eben in dieser Legislaturperiode nichts mehr. Und wir hatten einen sehr, sehr intensiven Diskurs mit den Werkstatt- und den Werkstattbeschäftigten über die Weiterentwicklung der Werkstätten, auch in diesem Spannungsfeld. Werkstätten sind eigentlich exkludierend, aber andererseits für viele Menschen, die in den Werkstätten sind, doch der Ort, den sie sehr verteidigen, wo sie sehr, sehr erschrocken sind, wenn man darüber redet, man könnte die Werkstätten auflösen. Dann haben wir gute Kompromisse gefunden, glaube ich, die eine Weiterentwicklung brächten zu einem inklusiveren Arbeitsmarkt, zum Beispiel mit der Regelung, dass man den Nachteilsausgleich bei der Rente dann künftig mitnehmen kann, wie im Rucksack, aber gleichzeitig auch einen, glaube ich, ganz guten Ansatz, wie wir die Einkommenssituation nochmal verbessern, ohne völlig zu Fehlanreizen zu kommen im Verhältnis zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Das ist alles erarbeitet und ich kann jetzt nur hoffen, dass die nächste Koalition eine sein wird, die sehr zügig diese Dinge aufgreift und auch dann rasch auf den Weg bringt.
In der jetzigen Legislaturperiode hat auch die Bundesinitiative Barrierefreiheit gestartet. Können Sie kurz erläutern, was das ist und vielleicht schon erste Ergebnisse nennen und wie es dann damit weitergeht?
Also wir haben hier einen Prozess aufgesetzt, der eine ganz neue Qualität hat, weil wir sehr systematisch arbeiten, also innerhalb der Bundesregierung eben, ein Wechselspiel zwischen Fachebene und Staatssekretärsebene und dazwischen eben die Beteiligung über den Beirat, eine breite Beteiligung der betroffenen Verbände, aber gleichzeitig auch der Länder und der Dienstleister und dann immer fachbezogen auch von Fachleuten, um sehr systematisch partizipativ an Themen zu arbeiten. Und das in den Feldern eben Mobilität, Gesundheit, Wohnen und Digitales. Gerade das Digitale ist ja hier herauszuheben nochmal. Das Digitale kann wirklich Barrieren wegmachen. Ich glaube, das ist gerade für Menschen mit Sehbehinderung häufig wirklich eine sehr positive Erfahrung. Gekoppelt oft mit der negativen Erfahrung, dann kommt die nächste Software rein und wieder ist alles voller Barrieren. Wir haben hier ein gutes Format aufgesetzt, diese Fragen sehr systematisch zu behandeln. Wir werden auch einen Zwischenbericht vorlegen, wie es geplant ist, um dann auf der Basis hier auch weitere Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Ich denke, dass wir im Bereich barrierefreier Tourismus schon gut vorangekommen sind. Ich glaube, dass wir mit dem Diskurs auch beim barrierefreien Wohnen vorankommen. Also die Länder werden auch stärker angesprochen. Da geht es ja auch um die Bauordnung. Klar, wenn ich an die Bahn denke, die auch neulich mal eingeladen war und trotzdem jetzt wieder neu bestellt hat, Züge, die noch nicht das ist, was man eigentlich braucht, sieht man, dass noch dicke Bretter zu bohren sind. Aber es ist, glaube ich, ein System jetzt geschaffen, mit dem man langfristig planen, arbeiten kann.
Jetzt zu meinem anderen Gesetz. Vor 8 Jahren wurde das Bundesteilhabegesetz verabschiedet. An seiner Entstehung waren Sie maßgeblich beteiligt. Wie blicken Sie auf die Umsetzung und wo sehen Sie weiter Entwicklungsbedarf?
Das Bundesteilhabegesetz ist ja in mehreren Stufen umgesetzt worden und es hat im Kern natürlich den Inhalt gehabt, die Herausgliederung der Eingliederungshilfe aus dem Buch der Sozialhilfe in das Buch der Teilhabe und damit verbunden auch entsprechend ein Verständnis, dass es um Nachteilsausgleiche geht, eine weitgehende Befreiung von Regelungen der Einkommens- und Vermögensanrechnung, besonders herauszuheben, dass es eben keine Anrechnung mehr des Partnereinkommens gibt. Das hat man, glaube ich, schon fast vergessen. Das war damals noch als Heiratsverbot, zu Recht als Heiratsverbot, wirklich ganz vorne als Problem. Davon haben wir uns völlig frei gemacht. Und auch die Einkommens- und Vermögensanrechnungen, das zeigt ja die Evaluation, sind jetzt so gefasst, dass es wirklich nur noch wenige betrifft. Das heißt, die allermeisten in Deutschland bekommen die Nachteilsausgleiche der Eingliederungshilfe nun ohne diese Anrechnung. Das hat geklappt. Daneben haben wir Stärkungen von Mitbestimmung, Frauenräten, Werkstatträten, Verbesserungen beim Arbeitsfördergeld. Wir haben das gesamte Teilhaberecht im Teil 1 SGB 9, die Koordination neu aufgestellt. Hier sind besonders zu erheben natürlich auch nochmal die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Ein großes Unterfangen mit über 500 Beratungsstellen. Und wir haben auch solche Sachen, die kommen technisch daher, die sind aber nicht unwichtig, wie den Teilhabeverfahrensbericht. Wir haben jetzt in Deutschland Transparenz darüber, wie die Reha-Träger arbeiten. Wer wie schnell Anträge bearbeitet, wer wie viel weiterleitet, wie wenige persönliche Budgets es gibt. Wir wissen jetzt, wie wenig trägerübergreifend geplant wird. Das heißt, damit kommen wir auch zu den Defiziten. Der Kern des faktisch selbstbestimmten Ansatzes der personenzentrierten Förderung, der muss noch weiter vorangetrieben werden.
Welche mittel- und langfristige Vision haben Sie für eine barrierefreie, inklusive Gesellschaft in Deutschland?
Die Vision ist, dass jeder Mensch in Deutschland eben selbstbestimmt leben kann und darin unterstützt wird, wenn er hier Barrieren begegnet, dass diese überwunden werden. Das beginnt bei einer guten Hilfsmittelversorgung, geht über barrierefreie Wohnungen, Zugänge zur Ausbildung, Zugänge zur Arbeit. Und vor dem Hintergrund auch vielleicht des demografischen Wandels, glaube ich, sind die Chancen dafür gar nicht so schlecht, dass sich die Gesellschaft hier auch noch mehr anstrengt und mehr Zugangsmöglichkeiten verschafft.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.